Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bastian Rudde, guten Abend. So viel Publikum wie noch nie, spannende Spiele auf hohem Leistungsniveau, mehr Siegprämien und das alles bestens vermarktet. Die Europameisterschaft in England soll den Fußball der Frauen auf ein neues, höheres Level befördern. Heute Abend ist das Turnier gestartet. Vor etwa 74.000 Fans im Old Trafford Stadion von Manchester spielt gerade Gastgeber England gegen Österreich. Spielstand nach 90 Minuten 1:0 für England. Das Endergebnis liefern wir im Laufe dieser Sendung gerne noch nach. Als achtmaliger Titelträger wird auch das deutsche Team zum Favoritenkreis dieser EM gezählt, aber nicht mehr zum engsten. Denn die letzten großen Turniere liefen weniger gut. Kein Nachteil, sondern Ansporn, sagt Stürmerin Laura Freigang.
Also mir persönlich gibt sowas immer ein bisschen einen Push. Und ich finde die Rolle eigentlich ganz cool. Auch vielleicht, dass nicht jeder mit einem rechnet. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir überzeugt sind von unserer eigenen Qualität und das sind wir auf jeden Fall. Wir wissen, dass wir mit der Mannschaft auch alles holen können.
Die deutschen Frauen haben ihr erstes Gruppenspiel übermorgen Abend gegen Dänemark. Nächster Gegner ist dann am Dienstag Spanien, eines der Länder, das oft als Paradebeispiel genannt wird für den Aufstieg des Frauenfußballs. Warum das aber nur teilweise zutrifft, berichtet aus Madrid Reinhard Spiegelhauer.
Es ist inzwischen ziemlich genau 50 Jahre her, dass zum ersten Mal ein spanisches Frauennationalteam spielte. Nach einem 3:3 gegen Portugal gab es im zweiten Spiel in Córdoba allerdings gleich eine Klatsche gegen die Französinnen. 1:5 ging das Spiel verloren und Stürmerin Conchi Amancio konnte nach der Partie auch genau sagen, warum. Die Französinnen hatten da schon 6-7 Jahre gemeinsame Spielpraxis, die Spanierinnen gerade vor 2 Jahren angefangen. Vom Verband anerkannt war das Team damals übrigens auch noch nicht. Das passierte erst gut 10 Jahre später, 1983, ein Jahr nachdem die Deutschen eine offizielle Auswahl gebildet hatten. Conchi Amancio erinnert sich an die Anfangsjahre. Sie hätten mehr Spiele gemacht als trainiert, sagt sie.
Casi jugamos más partidos que los entrenamientos que hacíamos, porque íbamos a promover el fútbol femenino por toda España.
Die Nationalelf zog durch Spanien, um Frauenfußball bekannt zu machen. Für eine EM qualifizieren konnten sich die Spanierinnen erst 1997. 2015 spielten sie zum ersten Mal eine Weltmeisterschaft. Da war Deutschland schon zweimal Weltmeister gewesen. Aber der spanische Frauenfußball hat in den letzten Jahren einen großen Sprung nach vorne gemacht. Was lange nicht gleich war oder noch immer nicht gleich ist wie bei den Männern: der Profistatus, die Beschäftigungsverhältnisse, die Gehälter, die Stadien, die Zuschauerzahlen. Für den Profi-Status haben die spanischen Spielerinnen 2019 sogar gestreikt. Und in diesem März ist die Liga offiziell professionell geworden, kann zum ersten Mal die Fernsehrechte gemeinsam vermarkten. Schon seit 2 Jahren werden alle Spiele der ersten und zweiten Liga übertragen. Jetzt soll das auch Geld in die Kassen spülen. Der Fußball kann mit dieser Professionalisierung auch bei den Frauen Vorbild für andere Sportarten sein, glaubt Lola Romero, bei Atletico Madrid Chefin der Frauenabteilung.
Estamos mostrando el camino de lo que el día de mañana pueden ser los deportes femeninos.
Die spanischen Vereine tun viel für die Nachwuchsförderung. Die Zahl der aktiven Spielerinnen hat sich so in den vergangenen 10 Jahren von ungefähr 20.000 auf über 50.000 gesteigert. Gleichstellungspolitik ist in Spanien allgemein ein wichtiges Thema, obwohl dem Land immer noch das Klischee des Machismo anhängt. Belächelt wird Frauenfußball nicht oder zumindest nicht mehr, seitdem sich die großen Clubs in internationalen Wettbewerben gut schlagen und die U17, U19 und U20 auch recht erfolgreich spielen. Und trotzdem, bei Barcas Frauen machen die Gehälter rund 4 Millionen Euro jährlich aus, bei den Männern mehr als das 40-fache. Und auch wenn in der Champions League Zuschauerweltrekorde gebrochen worden sind, zu einem normalen Ligaspiel kommen im Schnitt keine 1.000 Fans.
Reinhard Spiegelhauer über den Status quo des Frauenfußballs in Spanien. Für die laufende EM galt das Land als Topfavorit. Allerdings steht seit gestern Abend fest, dass Weltfußballerin Alexia Putellas mit einem Kreuzbandriss ausfällt. Während die Fußball-EM der Frauen gerade gestartet ist, läuft die Weltmeisterschaft der Feldhockeyspielerinnen schon etwas länger. Feldhockey, eine Sportart, die Deutschland regelmäßig olympische Medaillen einbringt, sonst aber nur recht wenig öffentliche Beachtung erfährt. Umso wichtiger sind Erfolge bei großen Turnieren, wie eben jetzt bei der WM, die in Spanien und den Niederlanden stattfindet. Dort hat das deutsche Team sein letztes Gruppenspiel 3:0 gegen Irland gewonnen und damit solide die Zwischenrunde erreicht. Lars Bente berichtet.
Das war ein souveräner Erfolg des deutschen Teams. Nachdem die Spielerinnen vom Bundestrainer Altenburg bereits zu Beginn der Partie spielbestimmt auftraten, war es schließlich Nike Lorenz, die diese Überlegenheit dann auch in ein Tor ummünzen konnte. Die Co-Kapitänin traf im zweiten Viertel nach einer Strafecke. Im darauffolgenden Viertel staubte dann auch noch Charlotte Stapenhorst zum 2:0 ab. Die Berlinerin ist mit 3 Turniertreffern die Top-Torschützin des deutschen Teams. Kurz vor Schluss sorgte dann auch noch die zweite deutsche Kapitänin für den deutlichen 3:0 Endstand. Sonja Zimmermann verwandelte einen 7-Meter. Die Mannschaft beendet damit die WM-Gruppenphase mit 2 Siegen aus 3 Spielen und erreicht das Minimalziel, nämlich die K.O.-Runde. Lediglich gegen Gastgeber und Titelverteidiger Niederlande kassierte der Vize-Europameister eine 1:3 Niederlage.
Weiter mit Radsport. Die 5. Etappe der Tour de France führte heute durch die sogenannte Hölle des Nordens. Gemeint ist damit ein Abschnitt mit Kopfsteinpflaster, nachdem die Fahrer gerne mal völlig verdreckt sind und wegen der holprigen Strecke über taube Hände klagen, wenn sie überhaupt ins Ziel kommen. Steffen Gahr fasst die Etappe zusammen.
Das Rennen übers Kopfsteinpflaster hatte 3 Sieger und viele Verlierer. Simon Clark aus Australien siegte im Sprint einer kleinen Ausreißergruppe. Wout van Aert verteidigte nach Sturz und großem Kampf nur hauchdünn sein gelbes Trikot. Und Tadej Pogacar zeigte, warum er der Topfavorit ist. Pogacar fuhr immer vorne im Feld, immer fein raus aus dem Stress, Machtdemonstration auf dem Kopfsteinpflaster.
Ich war super froh, dass nichts passiert ist. Mein Team hat mich gut beschützt, denn ich war im Flow. Es ging darum, zu überleben und keine Zeit zu verlieren. Am Ende habe ich sogar noch ein bisschen was rausgeholt. War ein guter Tag für uns.
Ein starkes Rennen fuhr auch Maximilian Waldscheid. Er wurde als bester Deutscher 12. Dabei hatte er unterwegs noch einen heftigen Sturz.
Ja, ich weiß nur, dass das Vorderrad gebrochen ist. Mir ist dann der Lenker weggetaucht und ich bin einmal über den Lenker geflogen, habe einen Salto gemacht, bin dann über den Rücken sozusagen abgerollt und bin dann doch noch recht glücklich gefallen. War schon ein sehr heftiger Crash. Für jetzt kann ich erstmal sagen, toi toi toi, soweit okay und eigentlich unfassbar, dass ich dann noch 12. werde.
In der Gesamtwertung liegt Wout van Aert knapp vorne, Pogacar als 4. 19 Sekunden zurück. Großer Verlierer des Tages ist Primož Roglič. Er hat jetzt schon mehr als 2,5 Minuten Rückstand auf van Aert.
Nicht nur im Fußball, sondern auch im Tennis kann der Videobeweis für Aufregung sorgen. Zu sehen heute in Wimbledon. Dort weigerte sich das topgesetzte Doppel der Männer, das Match fortzusetzen. Die beiden Spieler hatten einen Ball im Aus gesehen, den das Hawkeye als gerade noch im Feld bewertet hatte. Mehrere Schiedsrichter beschwichtigten die Situation. Der Kurzzeitstreik fand ein Ende und das vom Videobeweis betroffene Duo zog letztendlich doch noch ins Halbfinale ein. Alles Weitere zum heutigen Tag in Wimbledon jetzt von Matthias Kammann.
Was für ein Spektakel und was für eine Leistung von Rafael Nadal. Der Spanier, mittlerweile 36 Jahre alt, hatte sich früh im Match gegen den Amerikaner Taylor Fritz eine Bauchmuskelverletzung zugezogen. Dennoch spielte er weiter, ließ sich 3-mal behandeln und kämpfte sich mit Schmerzen und ohne voll aufschlagen zu können bis in den 5. Satz. Den gewann er schließlich nach 4 Stunden und 22 Minuten im Champions Tiebreak mit 10:4. Nächste Hürde auf dem Weg zu seinem 3. Wimbledon-Titel wird der Australier Nick Kyrgios sein. Der 27-Jährige hatte in seinem Viertelfinalmatch gegen den Chilenen Christian Garin nur im 3. Satz Mühe und gewann nach gut 2 Stunden mit 6:4, 6:3 und 7:6. Bei den Frauen sicherten sich Elena Rybakina und Simona Halep die letzten Plätze im Halbfinale und spielen bereits morgen gegeneinander. Den Auftakt zum Halbfinale machen morgen um 14.30 Uhr deutscher Zeit Tatjana Maria aus Bad Saulgau, die größte Überraschung dieses Turniers, und ihre Freundin Anse Jabeur aus Tunesien.
Jetzt, wie versprochen, zurück zur Fußball-EM der Frauen und zum Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber England und Österreich. Das ist gerade eben zu Ende gegangen. England hat mit 1:0 gewonnen. Morgen geht die EM dann mit einem Spiel weiter. Norwegen gegen Nordirland um 21 Uhr am Freitag. Dann, wie erwähnt, unter anderem Deutschland gegen Dänemark. Und wenn wir schon beim Fußball sind, noch einige Wechsel aus dem Männerbereich. Der ehemalige Dortmunder Mittelfeldspieler Axel Witzel hat nach seinem Vertragsende beim BVB bei Atletico Madrid unterschrieben. Neu in Dortmund ist Stürmer Sebastien Haller, der von Ajax Amsterdam kommt und in der Bundesliga früher für Eintracht Frankfurt spiele. Und Mittelfeldspieler Tyler Adams wechselt vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig in die englische Premier League, und zwar zu Leeds United. Ein recht bemerkenswerter Wechsel wurde heute im deutschen Handball verkündet. Nationalspieler Tobias Reichmann wechselt von der ersten Liga in die dritte, und zwar zum TV Emsdetten im Münsterland. Er habe, Zitat, Bock und das Ziel, Emsdetten in die Bundesliga zurückzuführen, ließ Reichmann mitteilen. Zuletzt hatte der 34-Jährige bei der MT Melsungen gespielt. Und Leichtathletik haben wir noch. Der deutsche Rekordhalter im Speerwerfen, Johannes Vetter, hat seinen Start bei der anstehenden Weltmeisterschaft in Eugene in den USA abgesagt. Grund sind anhaltende Schmerzen in der Schulter des Speerwurf-Weltmeisters von 2017. Das war Sport Aktuell. Mein Name ist Bastian Rudde. Ihnen einen angenehmen Abend noch.